Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ich gucke einfach in 4 müde Augen heute Morgen und denke mir so, geil, dass es einfach auch noch ein normales Leben neben den Hunden gibt. Guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, müder Mike.
Ja, wir haben aber beide eine harte Nacht hinter uns, ne, wegen den Kids und ja, sie brauchten unsere Aufmerksamkeit ein wenig.
So Elternkram.
Elternkram, neben dem Hundekram.
Ja, und Rückenkram. Ich hoffe, dass ich genauso klinge wie sonst auch. Ich habe versucht, das jetzt alles so aufzubauen, dass man mich gut versteht. Aber ich nehme heute stehend auf, weil ich kann nicht mehr sitzen. Ich habe solche Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr sitzen kann.
Das ist nicht gut, aber du klingst gut. Also, finde ich. Was meint ihr da draußen? Könnt ihr gerne mal schreiben. Merkt ihr einen Unterschied zwischen der stehenden und der sitzenden Sarah?
Stehende oder sitzenden Sarah. Ja, also ich muss auf jeden Fall heute stehend aufnehmen, weil ich sitze nicht länger als 5 Minuten, dann flippe ich aus.
Okay, bevor das passiert, lass uns lieber darüber reden, über das Hauptthema, nämlich heute, das ist, ja, wie finden wir ein neues Zuhause für den geliebten Hund, auch wenn es schwerfällt, aber es gibt Gründe, den Hund abgeben zu müssen, vielleicht ist es sogar ein Rassehund und dann gibt es diese ganzen Seiten, Böbber in Not, Dackel in Not, Neufundländer in Not, Oberwart in Not, was auch immer und schon ist die Frage, wohin denn bitte mit dem Hund und was ist denn gut und was ist vielleicht nicht so gut und gibt es vielleicht doch noch eine Chance und das ist vielleicht dann doch eher das, worüber wir auch nochmal reden können, gibt es vielleicht doch noch eine Chance, den geliebten Hund bei einem selbst zu lassen? Eine kecke Frage, die ich mal so in den Raum rein beschmeißen möchte. Aber bevor wir zu deinem Rückenmoment der Woche kommen, wollen wir vielleicht einfach mal über den Hundemoment der Woche sprechen.
Bei den Rückenmoment der Woche, den lassen wir jetzt einfach aus.
Okay.
Mein Hundemoment der Woche ist jetzt kein Moment in dem Sinne wieder einmal. Das habe ich ja öfters mal. Und zwar auch hiermit quasi ein kleines Update zu Boogie. Wir gehen ja fleißig zur Physiotherapie. Und sie bekommt ja eine Stromtherapie, eine Unterwasserlaufbahntherapie und eine Schwimmtherapie. Und ich habe ja in der einen Folge auch schon mal erzählt, wie sehr das ins Geld geht und so. Ne? Also ich kann euch sagen, jeder Cent ist es wert. Der Hund ist inzwischen wieder so stabil. Also ich kann es kaum glauben. Also es geht immer besser, obwohl die Ärzte ja gesagt haben, besser wird's nicht mehr. Wir können höchstens gucken, dass das nicht schneller und schlimmer abbaut, aber also ich muss da jetzt widersprechen, doch, es ist auf jeden Fall besser und man hat zu diesem Zeitpunkt, wo das so super akut war, habe ich die ja auch unheimlich viel geschont, weil es hieß ja zu Beginn auch einfach bitte gar nichts mit dem Hund machen, nur Pipi-Runde und so und dann hat die muskulär extrem abgebaut und du hast gesehen, die hat ihre Muskulatur vorne mega aufgebaut, weil die ihr Gewicht und alles über vorne abgefedert hat und hinten schlifft das ja dann nur noch so hinter, quasi schleppt die da ihre Pfötchen hinter sich her und hat versucht, möglichst wenig hinten zu belasten, glaube ich. Und dann ist sie so richtig, die war richtig eingefallen hinten. Also die hatte so, die war so wie so ein bisschen dünn und man sah, also die war so ungleichmäßig bemuskelt. So, und jetzt aktueller Stand ist, der Hund ist wieder die alte quasi rein optisch. Also die hat wieder eine richtig gute, starke, stabile Muskulatur im Hinterlauf und im Rücken. Das ist schon mal das eine, was total erfreulich ist. Und das andere ist, doch, es geht deutlich besser. Also sie rutscht viel weniger aus. Der Rückstellreflex ist zwar nicht zurückgekehrt, aber dadurch, dass die Muskulatur im Hinterlauf total gut und stabil ist, kann sie die Pfote einfach besser anheben und dann landet die auch besser auf dem Boden. Also viel weniger falsch rum, weil sie die nicht so hinter sich herschleift, weil die da viel mehr Muskeln hat. Und dann, ich glaube, dass durch diese Stromtherapie auch, also ich mache ja auch noch zu Hause so viele Übungen mit ihr, wo man immer wieder so das so antriggert, dass sie dass sie da unten in der Pfote Reize, dass man Reize setzt, um halt quasi immer wieder den Körper dran zu erinnern, dass da auch noch ein Körperteil ist und man sich da auch mal drum kümmern müsste. Mhm. Und ich glaube, dass dadurch einfach auch nochmal eine totale Verbesserung stattgefunden hat. Naja, und jetzt mal nur im Moment der Woche. Wir waren am Sonntag wandern, zum ersten Mal jetzt wieder, ne, weil im Sommer hasse ich wandern wie die Pest, weil es mir zu heiß. Und jetzt haben wir unsere erste moderate Wanderung gemacht und hatten natürlich den Bollerwagen mit, um sie zu schieben. Aber die ist einen sehr großen Teil mitgelaufen.
Wow.
Ja. Und das war auch, also wir haben immer ein Auge drauf gehabt, ne, zu sehen, ob sie das noch gut macht oder ob man sieht, dass sie langsam abbaut. Mhm. Man würde das ja auch sofort merken, wenn sie lässt sich dann auch nach hinten abfallen. Ich kenne das von den Spaziergängen, das sieht man schon gut bei ihr dann, ne, dann. Also das ist super. Das ist einfach total super. Und ich bin so glücklich und ich bin so froh, dass wir diese Therapien machen. Und das ist extrem erfolgreich. Aktueller Stand.
Das sind richtig gute Nachrichten.
Ja, ich bin auch echt total glücklich.
Cool. Mehr von diesen Hundemomenten der Woche.
Ja, dann hau rein. Komm, hau auch so einen schönen Hundemoment raus.
Doch, der ist weniger spektakulär. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Das war gestern. Und ich war so mit Tochter und Frau im Garten. Wir haben die letzten Birnen irgendwie abgesammelt. Es war ja Apfelernte und Birnenente. Birnenente? Auch ein neues Tier. Birnenernte. Hast du schon die Birnenente gesehen? Ein sehr possierliches Tierchen. Also, es war Birnenernte und Apfelernte. Und wir haben sehr, sehr viel Apfelsaft. Also, das nächste Mal werden wir sehen, wenn ihr Apfelsaft gerne mögt. Ich bringe gerne was mit. Wir haben 250 Liter irgendwie gemacht, diesen Jahr. Das war Rekordernte. Völlig irre. Es gibt so eine kleine Mosterei und da haben wir das alles hingepackt und dann kannst du so Step by Step, je nachdem wie viel, du musst irgendwie so ein paar Kisten hinbringen und dann wird immer zwischengepresst. Immer nur mit die eigenen Äpfel, also ich bin da sehr, sehr happy drüber. Auf jeden Fall waren wir im Garten der letzten Birnen abgeerntet und wir haben uns schon gewundert, also es ist wieder das alte Thema, aber es ist ein neues Nest und wir wissen nicht wo. Wo legen die Hühner ihre Eier gerade hin, weil sie ja Freigänger sind? Und genau, und nur zum Schlafen in den Knast müssen. Und wir wussten nicht, wo sie sind. Wir haben nur sehr wenig Eier. Also das eine erklärt sich, weil es gibt sehr viele Hennen, die ganze Zeit sich so wohlfühlen, dass sie nach vor Babys produzieren. Also wir haben sehr viele Hühnerküken. Also wenn jemand Hühnerküken braucht und sie gut behandelt, gerne melden. Wir ertrinken in sehr hübschen Hühnern. Naja, anderes Thema. Aber auf jeden Fall plötzlich lag Pelle vor mir und ich habe so ein bisschen mit meiner Tochter gekuschelt auf der Liege mit einem Ei. Und ich dachte mir so, oh, okay.
Zeig mir das Versteck, Pelle.
Ja, aber das ist ja neu. Neu. Weil normalerweise Bella diejenige ist, die Eier sammelt. Und ich guckte mir das dann so alles von der Seite an und Pelle guckte mich an und war sehr stolz, dass er dieses Ei unversehrt vor mich gelegt hatte. Und dann habe ich mir das Spiel angeguckt und da gab es eine Ecke im Gebüsch, nicht zu erkennen, wo beide Hunde, Bella und Pelle, die ja Kopf und Arsch sind, beide die ganze Zeit ihre Schnauzen reinsteckten und dort war ein Eiernest und dort lagen ungefähr 25 Eier.
Oh mein Gott.
Und die wir dann alle rausgesammelt haben und das war also das neue Versteck der Hühner und ich habe gedacht, eat this, Chickens, wenn ihr glaubt, dass wir eure Eier nicht finden. Spätestens Pelle und Bella werden sie finden und so war es auch. Wunderbar, wir sind wieder im Spiel und ich danke meinen Hunden, dass sie eine so gute Nase haben und auch so eiergeil sind, dass sie auf jeden Fall einen Riesenspaß haben, uns das auch zu zeigen. Sie haben natürlich
noch so leistungsorientiert, ne?
Sehr. Nicht uneigennützig, weil sie haben natürlich jeder ein Ei drüber geschlagen bekommen über ihr Fressen.
An sehr gesund. Abend.
Und somit hatten sie ein großes Fest. So sollen ja nicht leer ausgehen. So. Schön, ne?
Sehr schön.
Siehst du? Guck mal. Dann bleiben wir bei den schönen Hundemomenten der Woche. Kommen wir aber zu einem Thema, das uns immer mal wieder beschäftigt. Aber was auch nicht so ohne ist, weil, wir haben da eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, die uns da so einen Fall erzählt hat, ihrer Freundin. Und der geliebte Hund soll weg. Die Frage ist nur, was wir nicht so richtig wissen, warum. Also es gab keinen richtig tragischen Vorfall, wurde uns geschrieben. Aber es wird ein neuer Besitzer gesucht. Und jetzt gibt es ja 1000 Gründe, eventuell, warum man sich von einem Hund trennen muss. Ich glaube, wir würden jetzt beide immer sagen, Vielleicht gibt es aber auch einen Grund, den man erstmal klärt und vielleicht findet man eine Lösung, die das dann doch verhindert. Weil ich glaube, jede Entscheidung gegen einen geliebten Hund ist keine gute Entscheidung für den Hund. Oder mega semi-gut. Also wie kommen wir da aus der Nummer raus und was können wir da erzählen und wie können wir da zu raten und dann nochmal diese Problematik vielleicht auf der Seite, die ganzen Seiten innot.de, wo man zumindest mal auf die Idee kommen könnte, also warum gibt's die in der Form mit diesen Domains, warum heißen die so? Und ist es so, dass da vielleicht auch Menschen anlockt, die gerne einen Hund von dieser Rasse hätten, aber den gerne günstiger hätten, aus Kostengründen, ist das eine gute Idee? Also sehr komplex. Und tauch doch mal ein, liebe Sarah, in das Thema.
Ja, das ist ja total facettenreich wieder einmal. Als erstes, also ich glaube schon, dass es tatsächlich Gründe gibt, auch mal einen Hund wegzugeben. Ich finde es halt richtig schade, wenn man keine andere Lösung gefunden hat. Aber manchmal ist es sogar für den Hund besser. Also ich erinnere mich auch an den ein oder anderen Fall in meiner Laufbahn, wo ich gedacht habe, es wäre schon auch für alle besser, wo sich jemand übernommen hat mit der Aufgabe als Hundehalter oder wo jemand emotional der Sache nicht gewachsen ist, dann ist das nichts Organisatorisches. Weil wenn das was Organisatorisches ist, dann geht das ja eigentlich relativ einfach, weil dann ist das oft etwas, wo man sich einfach nur kümmern muss, jemanden zu finden, der einen unterstützt, weil zum Beispiel bei der Betreuung des Hundes, also eine Tandemfamilie oder jemand, der mal Gassi geht, während man bei der Arbeit ist. Ich fände es ja auch absolut denkbar, umzuziehen, wenn jetzt in der Wohnsituation irgendwie das nicht mehr geht mit dem Hund, dann würde ich auch glatt umziehen für den Hund. Das wäre jetzt nicht das Ding, aber wie gesagt, es gibt so emotionale Probleme, die du dann nicht mehr so ganz entspannt lösen kannst. Also ich habe oft, gerade auch bei jüngeren Menschen, erlebt, dass die das einfach belastet, diese unglaubliche Verantwortung und diese viele Arbeit, die damit einhergeht. Und so ein bisschen auch das Knastgefühl, ne? Also du musst immer nach so und so vielen Stunden wieder zu Hause sein. Du kannst nicht einfach mal eben das eine Wochenende nach da oder da fliegen, musst du dich wieder um eine Betreuung kümmern. Also eigentlich musst du, also diese ganzen Freiheiten, die man vielleicht auch gerade, wenn man jung ist, noch keine Familie, keine Kinder hat, wo man das noch so genießt oder beruflich viel unterwegs sein und so. Und dann kommt der Hund und macht einem einen Strich durch die Rechnung. Und tatsächlich ist das ja wirklich, das muss man einfach so sagen, oft so, dass die Leute sich da vorher kein Bild von machen, wie einschränkend Hunde tatsächlich sind. Und das ist ja nun mal so, wenn man das als Einschränkung wahrnimmt. Ja, und ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung. Wir hatten ja immer einen Hund. Ich hatte auch schon in meiner WG mit meiner WG-Freundin einen Hund. Und natürlich muss man sich immer kümmern und gucken. Und wenn du feiern gehst, kannst du halt auch nicht einfach so lang und so, wie du Bock hast. Und da, ach, dann bleibe ich da und schlaf da spontan. Nein, ich muss nach Hause, weil da wartet ein Hund.
Ja.
Also du, gerade junge Menschen übernehmen sich da, glaube ich, mit dem Thema. Und dann gibt es auch Menschen, die das emotional nicht packen. Also die dieses sich so viel, also wie soll ich das jetzt sagen, sich so viel um das Tier zu kümmern, statt um sich selber. Damit kommen viele auch nicht gut zurecht. Das ist denen zu viel. Und das überfordert manche Menschen auch einfach. Und das ist, wenn also ich habe wirklich Leute gesehen, die sind in eine Depression geschlittert, weil denen das einfach zu viel war mit dem Hund. Also die gesagt haben, immer muss ich überlegen und dann macht er das und dann weiß ich schon wieder nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist dann vielleicht auch nicht so intuitiv bei den Menschen oder so. Und dann ist das so belastend, dass das Verhältnis total drunter leidet, obwohl natürlich diese Menschen den Hund eigentlich lieben. Aber sie kommen nicht gut miteinander aus oder sie belasten sich. Und dann ist das auch etwas, was ein Hund spürt. Und ich glaube nicht, dass das dann falsch ist, den Hund abzugeben. Im Sinne des Tieres kann das nicht schlecht sein, in ein Zuhause zu gehen, in dem das gut passt und alle sich sehr freuen, dass er da ist und sich gerne um ihn kümmern. ist es halt auch nach einem Wechsel schöner, als irgendwo auf Teufel komm raus zu bleiben, wo es nicht so richtig funkt. Und weißt du, wie ich meine? Es ist halt, man muss eins vorweg sagen, dem voran geht ja in aller Regel, dass man das überschätzt oder unterschätzt hat und sich überschätzt hat, weil es gibt eigentlich keinen Grund, einen Hund abzugeben, den man sehr liebt und mit dem alles fein ist, wenn nicht da so ein Problem ist. Wüsste ich jetzt nicht. Ne? Also alles, entweder kannst du es organisieren oder es ist doch was Emotionales und es passt doch nicht und irgendwie will man diese Aufgabe doch nicht für sich. Und das siehst du ja auch an den völlig überfüllten Tierheimen.
Ja, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich mehr und mehr leider den Eindruck, das jetzt so ein bisschen, muss das so ein bisschen ausholen, aber ich habe den Eindruck, dass seit Corona hat sich was geändert in unserer Gesellschaft. Es gibt zumindest ist es mein Empfinden, es gibt eine größere Schlagzahl an Unverbindlichkeit, es gibt eine große Schlagzahl an mehr Egoismus, es gibt eine große Schlagzahl von, ich kann nicht mehr so gut Verantwortung tragen. Also irgendwas ist passiert oder es hat nichts mit Corona zu tun, es hat einfach nur mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Oder es werden Dinge plötzlich irgendwie sichtbarer. Aber ich habe schon den Eindruck, dass unsere Gesellschaft ein Stück weit belasteter ist mit vielen Dingen. Ob das die Sorgen des Alltags sind, ob das der Job ist, ob das das Überleben ist, ob das die Kosten sind, die immer mehr werden, ob was auch immer. Das ist auch belegbar mit Zahlen, dass Deutschland sehr belastet ist und sehr erschöpft ist. Und auch die Entscheidung, glaube ich, während der Pandemie, sich einen Hund anzuschaffen, war für viele eine Sehnsucht, die erfüllt wurde oder die erfüllt werden konnte, nicht wissend, dass sich diese Situation vielleicht wieder ändern würde. Man konnte es ahnen, dass das wahrscheinlich auch wieder in die andere Richtung geht, dass es eben nicht mehr so viel Homeoffice geben wird, wo das möglich ist, dass du einen Hund hast, dass das einfach die Uhr wieder zurückgedreht wird zum Stand normal. Und und da ist es eben sehr komplex, dass viele Menschen, glaube ich, wirklich, die sich dann für einen Hund entschieden haben, dann doch auch eher wieder sagen, es ist vielleicht noch nicht das Richtige gewesen. Es muss ja einen Grund haben, warum Tierheime überproportional voll sind nach der Pandemie.
Das waren total Spontankäufe. Ganz viele waren so.
So, exakt.
Holt sich ja jetzt jeder einen Hund, dann warum nicht auch ich?
Genau. Und das
mir ist auch gerade langweilig und.
Ja. Also manchmal sind es auch so genau solche kurzen Reaktionen, die dann dazu führen, dass ein Lebewesen einzieht und aber auch genauso schnell wieder ausziehen muss. Und das ist was, wo ich immer froh bin, dass es erstmal genug Podcasts gibt, Informationsmöglichkeiten gibt, wo sich Menschen Wissen reinsaugen können oder einfach auch nochmal eine Meinung einholen können, die nicht über uns setzt. Denn mehr ist es ja nicht, nur unsere Meinung. Um sich ein bisschen zu orientieren, ist der erste Schritt. Aber jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo es manchmal auch zu spät ist, wo die Entscheidung getroffen würde. Und ich finde immer, bevor es dazu kommt, dass man eine Alternative sucht, ist immer wichtig zu gucken, ist es wirklich so, dass ich alles gegeben habe? Also ähnlich wie in einer Beziehung auch, in einer Liebesbeziehung. Mhm. Habe ich wirklich alles gegeben? Kann ich? Also eigentlich muss es doch eigentlich logisch sein, dass nur dann, wenn ich alles ausprobiert habe, wenn ich alles versucht habe, dass ich dann erst gehe. Oder gegangen werde oder wie auch immer. Und hier ist es doch exakt genauso. Habe ich wirklich alles versucht? Ist es wirklich irgendwie total unmöglich? Oder ist es jetzt einfach so, dass es einfach lästig ist und dass es einfach nicht mehr, keine Lust mehr ist oder wie auch immer? Oder gibt es noch eine Möglichkeit, dass man da nochmal zusammenkommt? Weil ich glaube, wenn man sich mal aneinander gewöhnt hat und wenn es gerade über eine gewisse Zeit hinausgegangen ist, haben sich beide Seiten so dran gewöhnt und auch so einen Hund dran gewöhnt, dass das nicht ganz so einfach wird, sich dazu verabschieden. Und manchmal unterschätzen Menschen ja auch, dass sie, wenn sie sich verabschieden von so einem Hund, wenn der dann wirklich weg ist, was das dann bedeutet, das ist echt ein Schmerz, kann ich mir jedenfalls sehr, sehr gut vorstellen. Also ich finde es komplex nicht nur, sondern auch, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, vorher anzusetzen. Also bevor man sagt, der Hund muss weg, gibt es da genug Möglichkeiten, die man ausprobiert hat? Und gibt es Möglichkeiten, per Huta zum Beispiel, haben wir schon mal drüber gesprochen, über Angehörige, Freunde, wie auch immer, wo man sich den Hund nicht teilt, aber wo man sich die Verantwortung vielleicht teilt, Familie, wie auch immer, bevor man dann wirklich diesen Schritt wagt, um dann zu sagen, okay, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei.
ich weiß halt nicht, also ich sag mal so, wenn es was Organisatorisches ist, bin ich komplett 100% bei dir. Dann muss man alles abgewägt haben und alles versucht haben, bevor man sagen kann, der muss weg, weil das ist wirklich einfach richtig schmerzhaft für beide Seiten, wenn es gut funktioniert hat und es nur eine, ich sag mal, eine organisatorische Sache ist. Da wäre es echt schade drum. Bei der emotionalen Sache sehe ich es halt ein bisschen anders, ne? Weil ein ungeliebter Hund ist auch nicht unbedingt ein glücklicher Hund. Ja. Und oft ist das dann auch ein vernachlässigter Hund oder möglicherweise auch ein Hund, der, ich glaube, man darf die Emotionalität der Tiere nicht unterschätzen. Und ich glaube, die spüren sehr wohl, ob sie willkommen sind oder nicht. Und ob man eine Verbindung zu ihnen hat oder nicht. Und wenn ich mir vorstelle, oder könnte ich heulen bei dem Gedanken, weil ich das ganz schlimm finde, dass ein Hund spürt, dass niemand Bock auf ihn hat. Dass da keine wirkliche Zuneigung oder Liebe ist. Oder beziehungsweise, dass einen eigentlich nicht richtig leiden kann, weil derjenige womöglich auch überfordert ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man da so viel machen kann, weil es wahrscheinlich einfach eine schlechte Idee war, den Hund zu holen. Das war einfach eine falsche Entscheidung. Oder man hat es falsch eingeschätzt. Das habe ich, wie gesagt, auch schon erlebt, dass Leute echt so gekämpft haben und dann so fertig waren davon und da wirklich, denen ging es dann auch richtig schlecht damit, weil die das echt lang versucht haben und dann hast du dann depressiven Menschen vor dir stehen, weil der überhaupt auf gar keinen Fall den Hund abgeben wollte, aber eigentlich total darunter gelitten hat, sich um dieses Tier kümmern zu müssen. Und das spürt ja ein Hund auch. Und da muss ich sagen, wäre ich total froh, man hätte einen anderen Trend in unserem Land und würde einfach gar nicht zu Züchtern gehen und gar keine Rassehunde groß besorgen, außer die, die eben schon da sind, und würde ins Tierheim gehen, weil dann gäbe es viele, viele gute Möglichkeiten, für diese Hunde ein schönes neues Zuhause zu finden. Für mich ist das Schlimmste, was passieren kann, ja, dass dieser Hund in irgendeinem Tierheim landet. Und besonders wenn sie, es gibt ja Hunde, die auch einfach im Tierheim erst gestört werden. Die sind gar nicht, die waren vorher völlig okay. Und dann kommen die ins Tierheim und dieses da sitzen, in diesem Krach, in diesem Gebelle, diese Belastung, diese Leute, die kommen und gehen. Der Mensch, an den du dich gewöhnt hattest, der ist weg. Und jetzt erst entsteht die Störung beim Tier. Also das ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also wenn der Trend eher dahin ginge, dass man sagt, ich mache jetzt mal ich gehe jetzt in Privathaushalte, suche mal abgesehen davon Leute, ne? Also ein Welpe macht nicht immer Spaß. Sorry, dass ich das jetzt nochmal so sage, aber Welpen sind halt auch echt, können echt ätzend sein. Und ja, dann ist das gar nicht schlecht, wenn du, ich sag mal, so einen Fehlkauf kriegst, ja, oder jemand, der sich da vertan hat mit dem Hund und da aber eigentlich eine gute Welpenstube hatte und eigentlich so weit nichts groß vorgefallen ist, dann ist das eine gute Sache, dann einen ausgewachsenen, vielleicht zweijährigen Hund zu übernehmen, dann fährt man manchmal gar nicht schlecht damit. Ne? Von daher, ich glaube, das Problem ist halt, dass die Leute alle immer was Neues wollen und die immer noch dieser Kacktrend, es muss ein Welpe sein. Also das macht mich wahnsinnig. Die wollen alle einen neuen Hund, der noch nichts Schlimmes erlebt hat. Wo ich mir halt denke, das ist ja noch lange kein Garant, dass du nachher mit dem gut fährst. Heißt noch lange nicht, dass ihr gut zusammenpassen werdet und dass du nicht auch an dem dir die Zähne ausbeißen wirst, aus egal welchem Grund. Nur weil es ein Welpe ist, garantiert dir das noch lange nicht, dass das problemlos wird. Und ich glaube, das ist halt ein schwieriges Thema. Und was mich jetzt ein bisschen stutzig macht bei der Nachricht ist, da wird ja geschrieben, dass das ein Rassehund ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist ein Rassehund, der vom LKW gefallen ist. Oder es ist ein Rassehund, der von einem Züchter kommt. Und wenn der Rassehund von Züchter kommt, dann wird der Züchter als sowieso ein Vorkaufsrecht haben, den Hund zurückzubekommen als Erster. Und das ist auch eine super Adresse. Ich würde jederzeit, wenn ich die Wahl hätte, also ich habe einen Rassehund vom Züchter, dann würde ich gar nicht versuchen, den Hund irgendwie anders zu vermitteln, sondern dann würde ich genau die Person ansprechen, die emotional am meisten schon zu diesem Hund ein Verhältnis und eine Beziehung hat und den zum Züchter zurückgeben, weil das ist ja auch eine Vereinbarung, die eigentlich in jedem Kaufvertrag von einem Züchter drin ist. dass man den Hund erstmal wieder den Züchter zurückführt. Und der entscheidet ja, wer seinen Hund bekommt. Und der wird ja wunderbar, also das ist ja eine optimale Bedingung auch für deinen Hund, dass er wieder, ich sag mal, zurückkommt, wo er möglicherweise auch schon den Menschen kennt und auch andere Leute kennt. Das ist ja lange noch nicht so schädlich, wie dass der jetzt in einem Wanderpokal wird oder im Tierheim landet. Von daher ist, wenn ich höre Rassehund, würde ich als erstes sagen, wo ist denn der Züchter zu der Rasse? Mhm. Theoretisch wäre das jetzt mein erster Schritt. Zurück zum Züchter. Oder mit dem mal reden. Vielleicht sagt der, ach super, ich habe gerade eine Anfrage. Der Hund ist jetzt 2 Jahre alt, der ist aus dem Gröbsten raus. Toll, kann ich super hierhin weitervermitteln. Ich empfehle das so oft Menschen, die eine bestimmte Rasse unbedingt haben möchten, sage ich immer super oft, schreibt doch mal Züchter an, ob da Retouren sind, die ihr übernehmen könnt. Weil das doch toll ist, wenn die Hunde über so einen Weg ein neues Zuhause bekommen. Was kann es Besseres geben eigentlich, oder?
Im Grunde ja, wenn das so funktioniert, und ich glaube, jeder verantwortungsvolle Züchter wird es genau so anbieten und wird sich auch Mühe geben und wird bestimmt auch die ein oder andere Idee haben, wie er den dann vermitteln kann, beziehungsweise auch wieder bei sich aufnehmen kann. Und nochmal, es geht ja nicht darum, dass man sagt, ach, kein Bock, zurück zum Züchter, sondern so wie ein Kleid, das man sich bestellt und die Farbe passt dann doch nicht so ganz, war doch nicht Petrol, sondern sehr blau, schicke ich zurück. Sondern da geht es um Lebewesen. Und da denke ich dann immer so, boah, auch da ist wirklich Vorsicht geboten. Aber ja, wenn das funktioniert, das ist das Allerbeste. Ich habe leider auch erlebt, dass ein Züchter heilfroh war, dann irgendwie alle Welpen wegzuhaben und dann irgendwie gar keinen Bock hatte, sich dann noch drum zu kümmern, welche Schwierigkeiten ein Mensch dann mit dem Hund irgendwann hatte oder ihn nicht mehr halten konnte. Auch das gibt es, aber da sind wir dann wieder in dem Bereich, den wir auch schon mal besprochen haben. Gute Züchter, schlechte Züchter, da kannst du ja mehrere Dokus draus machen. Genau. Das ist nicht so ganz einfach. Was ich ehrlicherweise schwierig finde, ist so ein bisschen die Attitüde, diese haben wir vorhin noch angesprochen in der am Anfang der Folge, die ganzen www.innot-Geschichten. Um ehrlich zu sein, ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Möglichkeit, aber da geht es dann auch wieder um die Prüfung des Ganzen. Geht ja nicht darum, irgendwie günstig einen Rassehund zu bekommen, sondern es gibt auch Gründe, warum die dann da landen. Und ich hoffe immer, gehe immer vom Guten der Menschen aus, dass diese Betreiber dieser Seiten dann auch auch gute Absichten haben. Ja? Also diese Seite dann auch aus guten Absichten installiert haben, aus Liebe zu dieser Rasse. Und ich finde das immer gut. Also ich bin bei dir. Also es gibt viele Argumente, nicht nur gegen einen Welpen, sondern auch für einen ein- oder zweijährigen Hund oder älter. Es gibt aber auch gute Argumente, bestimmt auch für einen Rassehund. Also es gibt bestimmt auch hundertprozentig Needs oder Wünsche oder wie auch immer, die erfüllt werden, sich einen Rassehund anzuschaffen. Und dann finde ich es gut, wenn sich Menschen mit der Rasse auskennen. Und ich will jetzt erstmal positiv unterstellen, dass alle, die diese Seiten betreiben, innot.de, dass die sich auch mit dieser Rasse auskennen und vielleicht dann einfach auch nochmal Aufklärungsarbeit leisten. Es soll aber, glaube ich, nicht, und das ist, soweit ich das weiß, nicht die Idee, ein Auffangbecken zu sein von irgendwie Hunden, die einfach mal jetzt gerade abgegeben werden, sondern die sind dann in Not. Das heißt, da gibt es dann wirklich, und das wird auch geprüft, einen Grund, warum sie dann dort am Ende auch landen. Als Alternative glaube ich gut, dass es sie gibt, weil dann landen die Hunde nicht im Tierheim, sondern sind irgendwie in einer Bubble aufgefangen worden, die ihnen ein bisschen mehr gerecht wird als vielleicht ein Tierheim. Nur am Ende ist es, glaube ich, da korrigiere mich doch wie alles andere, dass wir immer wieder überprüfen müssen, ist das seriös? Ist das eine gute Seite? Sind die Betreiber dieser Seite seriös? Kann ich mir das mal angucken, bevor mein Hund dahin geht? Und so weiter und so fort. Also machen wir ja bei Tierschutz genauso eigentlich. Also wir gucken uns ja auch erstmal Vereine an. Wir gucken uns an, wie werden die Hunde da importiert aus Italien, Rumänien, Griechenland, wo auch immer. Wie geht das? Was ist da auf der Strecke los und so weiter? Und nicht einfach so, oh, super, da gibt's einen Cockerspaniel für 300 Euro. Dann sofort mal los. Das ist ja vielleicht nicht Sinn der Sache.
Also ich muss dazu sagen, mich hat das jetzt ein bisschen überrascht mit diesem in Not Auffangbecken günstig kaufen. Das erschließt sich mir noch nicht so richtig, was dann da los ist, weil also eigentlich sind die in Notseiten Vermittlungsseiten. Das sind eigentlich, das ist Tierschutz. Also das sind Vereine, die Tierschutz betreiben und die haben sich auf eine Rasse spezialisiert, weil die vielleicht sich mit der Rasse besonders gut auskennen. Also diejenigen, die sich drum kümmern und dieser Rasse verfallen sind. Also das wäre so, als würde ich jetzt sagen, ich habe es mit Malinois-Hunden und wenn die einmal im Tierheim landen, dann ist das immer so schwierig und dann ich würde gern unterstützen und jetzt bündel ich mein Wissen und pack das jetzt auf eine Internetseite und biete an zu helfen. Oder ich bin vielleicht in einem Verein und kenne ein paar Züchter oder so und jetzt habe ich noch ein paar Pflegestellen zur Hand oder so. Aber das ist ja nichts, wo ich meinen Hund abgeben kann. Also da ist ja kein Tierheim, wo dann nur Cocker Spaniel drin sitzen, sondern
klar.
Das ist eigentlich ist das eine Vermittlungshilfe. Also jemand ist in Not oder ein Hund der Rasse wird aus jedweden Gründen abgegeben, kann noch bei seinem Halter bleiben bis zur Vermittlung oder aber muss schnell weg, geht also auf eine Pflegestelle oder sitzt womöglich sogar in einem Tierheim. Und ich helfe nur bei der Vermittlung. So verstehe ich die In-Not-Seiten oder die In-Not-Vereine. Und da geht's nicht darum, Hunde zu verkaufen. Also wenn das so wäre, also hier so eBay-mäßig, hier so und so alter Jack Russell Terrier, alles toll, kannst du kaufen für günstige, schlappe 800 Euro statt 1200 Euro, greif zu. Also so kenne ich das jetzt nicht von den In-Not-Seiten. Die sind tatsächlich wirklich nur dafür da, zuzusehen, dass die Hunde nicht irgendwie, also dass sie bestmöglich in gute Hände kommen. Und ich persönlich halte da schon sehr viel von. Und ich wäre persönlich auch jemand, der durchaus über so eine Seite mich beraten lassen würde, weil am Ende weder würde ich meinen Hund abgeben, noch würde ich dort einen Hund herholen, ohne dass man vorher die Leute kennengelernt hat, den Hund kennengelernt hat, sich das alles angeschaut hat. Man macht das ja alles mit Sinn und Verstand. Und da geht's ja nicht darum, den Hund zu verkaufen. Also ich will jetzt auch einfach mal davon ausgehen, das ist jetzt etwas, was ich jetzt einfach mal, ich sag mal, voraussetze und wovon ich jetzt ausgehe, dass auch in dem Fall, der uns jetzt zugetragen wurde, es jetzt nicht darum geht, nochmal das Geld zurückzubekommen, was man einmal investiert hat in das Tier. Sondern selbstverständlich geht es nur darum, gutes Zuhause für den Hund zu finden. Und da geht es nicht darum, noch ein paar Kröten zurückzukriegen. Die Schutzgebühr wird wahrscheinlich dann auch in diesem Verein bleiben oder irgendwie an ein Tierheim abgegeben. Oder möglicherweise würde man eine Schutzgebühr in den Raum stellen, damit das nicht aussieht, dass man den verschenkt oder so, als wäre er wertlos. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, das Geld zurückzukriegen, was man mal bei einem Züchter oder wo auch immer ausgegeben hat. Also das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das wäre etwas, das würde mir sehr bitter aufstoßen, wenn ich jetzt hören würde, ja, aber derjenige, der jetzt den Hund abgeben will, der hat ja 1500 Euro für den Hund gezahlt, der will jetzt auch was wiederkriegen. Also da würde ich ehrlicherweise sagen, von dir will ich gar keinen Hund haben. Keine Ahnung, was du die letzten Monate mit dem gemacht hast. Du bist aber nicht der Mensch, von dem ich einen Hund haben möchte, wenn du so drauf bist. Und sorry, Pech gehabt. Das Geld ist weg. Hast halt Pech gehabt. Hättest du dich halt vorher besser informieren müssen. Ich sag's mal, wie es ist. Also um Kohle kann es hier nicht gehen, weil es geht jetzt hier um ein Leben von einem Lebewesen, von einem Hund und seine gesamte Existenz. Und es kann nicht sein, dass es dabei darum geht, wie viel Geld wer an wen zahlt. Sondern wir müssen nur Menschen zusammenbekommen an einen Tisch, die sich einig sind, dass sie füreinander gut sind und dass sie für den Hund gut sind. Dass sie die richtige Entscheidung zusammentreffen für ein Tier. Und dabei geht es nicht um Euros. Und diese In-Not-Seiten verstehe ich so als Unterstützung, um genau das hinzubekommen. Der abgebende Mensch und der aufnehmende Mensch kommen zusammen und gucken, ob sie zusammenpassen. Optimalerweise bleibt man ja sogar in Kontakt. Weil wenn ich meinen Hund abgebe, möchte ich ja nachher auch wissen, wie es dem geht. Und wenn ich einen guten Draht zu dem Menschen habe, dann ist das ja optimal. Und dass das sich auf bestimmte Rassen bezieht, finde ich gar nicht schlecht. Und ich finde es total legitim zu sagen, ich möchte einen Hund von einer bestimmten Rasse. Also würde ich jetzt nicht so mein Herz an die rumänischen Straßenhunde verloren haben, dann würde ich, und mein Mann sagt, liegt mir auch in meinen Ohren, sagt es, wann kriegen wir denn nochmal einen Malinois dann irgendwann? Dann würde ich das auf genau diese Art auch machen. Dann würde ich gucken, wo sitzt irgendein Hund, der die ersten Jahre irgendwie Pech hatte und der jetzt ein Zuhause braucht. Und dann finde ich, ist das auch kein schlechter Weg. Und da geht es nicht darum, einen Hund günstig zu bekommen.
Ja, also es ist so, dass wenn man sich so ein bisschen anliest, dass viele von diesen Notseiten arbeiten ja so, du hast völlig recht, als Vermittlungstool. Und da ist es so, dass wenn es um die Kaufverträge geht, dann wird das geschlossen zwischen dem Nochbesitzer und dem neuen Besitzer. Das heißt also, da entsteht dann quasi das, was man in irgendeiner Form Monetarisierung nennt. Das heißt also, entweder derjenige, der den Hund dann abgeben will, der möchte dann noch einen gewissen Kaufpreis haben. Oder er sagt im Zweifel, das ist der symbolische Euro, wenn es mir nur um den Hund geht. Mhm. Also, aber das ist dann denen überlassen. Ich weiß nicht, ob dann diese Vereine noch eine Gebühr erheben, wie auch immer. Oder Tierheim hat ja auf jeden Fall eine Schutzgebühr. So, also das ist nochmal vielleicht zu diesem Faktor, welche Kosten kommen da auf einen zu und wie ist da der Transfer? Wenn man sich dann aber auch mal so ein bisschen einliest, dann werden auch so ein bisschen die Geschichten beschrieben dort. Ne? Es ist nicht so, dass man, in den seltensten Fällen ist es so, wenn man da einfach wirklich mal ein bisschen recherchiert, dass es einfach Hunde sind, die gibt's auch, die total unbeleckt sind, in Anführungsstrichen, die total in Ordnung sind, wo sich einfach nur die Lebensumstände geändert haben. Oftmals ist dann Gott sei Dank auch beschrieben, dass die ihre Issues haben. Und das sind manchmal auch keine kleinen Issues. Also das heißt, also es kommt ein Kaufvertrag zustande, man bezahlt in irgendeiner Form etwas, hat aber dann nicht jetzt, und das ist der Trugschluss, und deshalb ist es auch gut, dass wir darüber sprechen, nichts damit zu tun, dass man einen Hund bekommt für wenig Geld, sondern es wird auf jeden Fall ein Preis entstehen. Und dann ist noch die Frage, ist dieser Hund jetzt der Wunschhund, der wird wahrscheinlich auch seine Wehwehchen haben, weil es aber auch, naja, es sind halt auch Charaktere. Vielleicht einfach auch nochmal ein Thema eventuell für die nächste Folge, dass wir ja immer wieder probieren, den optimalen Hund zu haben. Und manchmal wird vergessen, dass die verrückterweise auch noch ihre Individuen sind und einen eigenen Charakter haben, für den wir gar nicht verantwortlich sind und auf den wir auch nur begrenzt Zugriff haben. Bestimmt ein spannendes Thema. Aber es ist hier natürlich genauso. Also hier ist bei diesen ganzen Vermittlungsgeschichten so, dass mindestens 70% derer, was ich so gelesen habe, auch schon eine Herausforderung sind. Bis hin zu, und das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, das habe ich auf Mallorca mal erlebt, dass wenn ein Hund alt wird, plötzlich die Hunde in Tierheim landen oder dann eben auf in Not oder wie auch immer. Da gibt es nämlich Hunde, die sind 10 Jahre alt, streckenweise auch auf den in Not-Seiten, wo ich so ein bisschen, ich will niemandem was unterstellen, aber auch den Verdacht habe, na, drückt sich da vielleicht jemand einfach auch so ein bisschen vor der Verantwortung? Das ist leider auch oft, ich habe es echt live erlebt in einem Tierheim auf Mallorca, wo plötzlich ein älteres Ehepaar kam und 2 Pudel vorbeigebracht hat, die 15 Jahre alt waren, die sie angeblich gefunden haben auf der Straße. Wo ganz klar war, man hat das dann recherchiert, dass das nicht der Grund war, dass die zufällig auf der Bundesstraße irgendwo zwischen Palma und Schlag mich tot gefunden wurden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Musst du dir auch mal überlegen, ne? Also das ist sowas, da blutet mir das Herz, wenn ich das höre, dass ein Hund im Alter abgegeben wird, dass ich finde, das an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Anderes Thema, aber ich gebe dir recht, natürlich muss ein Kaufvertrag entstehen, weil sonst würde ja auch der Hund offiziell nicht dem neuen Menschen gehören. Und vor dem Gesetz ist das ja nun mal ein Gegenstand. Das heißt, ich habe ja auch mal die Frieda übernommen. Die war ja vorher schon jemandem anders, gehörte die ja. Da war die ja, so ich glaube, so 4. Und dem habe ich 1 Euro gezahlt. Wir mussten diesen symbolischen Euro, den mussten wir vertraglich, da haben wir einen Kaufvertrag gemacht, Preis 1 Euro. Und dann habe ich die Frieda für 1 Euro gekauft. Ich fürchte, ich habe diesen Euro noch nicht mal abgegeben. Das stand da nur drin. Aber ich hab ihn bestimmt mal auf einen Kaffee eingeladen, das war einmal quitt. Aber natürlich entsteht ein Kaufvertrag. Den Preis, den man da reinschreibt, den entscheidet ja am Ende der Mensch, der da verkauft, in dem Sinne, ne, oder vermittelt. Worauf ich eben aber hinaus wollte, ist, dass ich das ganz, ganz schlimm fände, wenn man einen Rassehund abgibt und dann sagt, aber ich möchte ja auch noch was für haben. Ist ja ein Rassehund und ich habe ja was bezahlt und das werde ich jetzt auch wieder kriegen. Das finde ich moralisch ganz schwierig, weil
ich habe das schon erlebt.
Ja, ich auch. Deswegen sage ich das. Mhm. Finde ich echt schwierig. Also da musst du nachts noch schlafen können. Ja, also der Hund wäre dann tatsächlich am Ende doppelt und dreifach leidtragend. Also ich find's blöd. Natürlich muss, weißt du, wenn man dann sagt, ich habe den gerade impfen lassen und ich gebe dir noch 3 Säcke Futter mit, die ich hier stehen habe. Gib mir bitte da irgendwie 300 Euro, damit die Impfung und das Futter abgedeckt
das
sind.
Das habe ich alles schon erlebt, leider.
Das finde ich total in Ordnung. Weißt du, wenn man dann sagt, okay, komm, ist frisch geimpft und hier ist noch die Tierarztrechnung von mir aus, mach das, ne? Ist okay. Ja, ich würde es nicht machen, Mike, klar, aber man will ja einfach nur, dass der Hund ein gutes Zuhause hat.
Ja, eben.
Na, im Tierschutz ist es ja auch üblich, dass man diese Schutzgebühr bezahlt. Die ist zum einen natürlich dafür da, die Tierschutzarbeit zu unterstützen. Zum anderen ist die aber auch dafür da, dass man nicht in einer spontanen Laune sich einfach Hunde kauft und dann mit denen Schabernack betreibt. Also das ist ja auch eine gewisse, nur das würde ich jetzt hier in so einem Fall gar nicht so wirklich sehen, weil du bist ja als Privatperson mit deinem einen Hund auf der Suche nach dem perfekten neuen Zuhause, da wirst du die Leute, wo du den hin abgibst, ja auf Herz und Nieren prüfen. Und ja, natürlich sind die bei den in Notseiten ja nicht grundlos abgegeben worden. Also entweder haben die Baustellen oder aber auch, will ich einmal in den Raum stellen, die Baustellen sind vielleicht auch deswegen da, weil es vorher nicht harmoniert hat. Das kann ich dir auch aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, dass wenn man mit dem Hund nicht richtig emotional verbunden ist, dann wird es mit der Erziehung auch echt schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn dann ein Hund, der vorher irgendwie auffällig war, ein neues Zuhause kommt, wo er voll gut angenommen wird und wo das richtig passt alles, dann all diese Dinge einfach verschwinden. Und ich sag dir was, also von diesen ganzen zerstörerischen und aggressiven Seiten von Ronja habe ich bis heute ja auch noch nichts gesehen.
Aber weißt du, ich mache schon einen Unterschied zwischen einem Hund aus dem Tierschutz, der irgendwo aus Italien geholt werden muss. Da hast du den ersten Mal die da vor Ort Kosten. Dann haben sie Tierarztkosten. Dann haben sie, weil die geimpft werden und kastriert werden, oft. Dann hast du den Transport. Dann gibt es Leute, die da irgendwie einfach auch irgendwie ein paar Euro für kriegen müssen, damit das passiert. Also das ist für mich total so ein klar, dass du da einfach auch ganz klar irgendwo einen Obolus entrichtest und natürlich auch, um dir gut zu überlegen, ist das das Richtige oder nicht. Bei so einer Geschichte wie ich gebe einen Rassehunde ab oder überhaupt generell, ich gebe jetzt hier einen Hund, das finde ich dann, boah, ich finde es so schwierig, dann zu sagen, ja, vor 2 Wochen habe ich den auch impfen lassen, das hat auch 100 Euro gekostet und dann habe ich ja auch noch 3 Säcke Futter stehen, die waren teuer und dann habe ich auch noch ein Halsband gekauft vor 2 Jahren für 100 Euro und so weiter. Ich denke dann immer so, warte mal, aber kurz mal überlegen, aber es geht doch darum, dass ich den Hund irgendwie in gute Hände geben will und ich wünsche dem das Beste und ich hänge an dem und scheiß doch auf die paar Kröten irgendwie, wenn der in der Verlängerung dann endlich ein gutes Zuhause erschließt sich mir nicht so ganz. Nee, aber ja.
Wie gesagt, ich kann das nicht ganz teilen, aber das wäre noch etwas, wo ich sagen würde, da hätte das zumindest, ich sag mal, eine Geschichte. Was ich mir sehr bitter aufstößt, ist zu sagen, hier ist ein Rassehund. Du bekommst jetzt einen Cocker Spaniel, der wurde gekauft für 1500 Euro, der wird jetzt rabattiert auf 1200. Bitteschön. Das finde ich, also da schaudert's mich. Einer sagt, du, ich bin auch knapp mit der Kohle und für mich zählt jeder Euro. Ich habe jetzt, weil es fällig war, den Hund frisch geimpft. Du hast jetzt ein Jahr Ruhe damit. Wollen wir uns das teilen oder kannst du mir da ein bisschen entgegenkommen? Dann finde ich das ehrlich gesagt nicht so verwerflich. Wenn aber einer sagt, ich will jetzt einfach meine Kohle wieder haben, weil ich die Ware jetzt doch nicht nutze, ja, dann, ja, das war, worauf ich eben hinaus wollte halt, ne? Aber ja, ich glaube, der beste Weg, einen Hund zu vermitteln, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt einen Hund abgeben müsste, ich würde meine komplette private, mein ganzes privates Umfeld einbinden in meine Suche. Ich würde alle meine Freunde, meine Verwandten bitten, ganz groß in ihrem Umfeld sich umzuhören. So ein bisschen, dass das eine ganz private Sache bleibt auch, dass ich nicht an wildfremde Menschen stoße, die ich noch nie gesehen habe, dass ich mich nicht, weißt du, wenn ich sage, so wie jetzt in unserer Nachricht, der Hund, der bleibt sowieso so lange, bis das richtige Zuhause gefunden ist, dann würde ich mir die Zeit auch nehmen, genau dieses Zuhause für den Hund zu suchen und zu finden. Und da würde ich halt wirklich im privaten Bereich alle Register ziehen. Ne? Und auch vielleicht über Social Media meinen Freundeskreis da einmal anschreiben und sagen, ich erkläre euch gerne, was los ist, aber wir müssen uns leider hier trennen. Und wer überlegt gerade, einem Hund ein Zuhause zu schenken, wollen wir mal uns unterhalten. Also ich kann mir vorstellen, dass man so das schönste Zuhause für den Hund finden kann. Man hat dann vielleicht auch direkt einen Connect dahin. Ich weiß ja auch nicht die Gründe, warum jetzt hier dieser Hund abgegeben werden soll. Aber man könnte ja dann auch über eine schöne Übergabe machen. Also dass man sagt, der ist erst tageweise da, ne, dass er sich so umgewöhnt ein bisschen. Dann könnte das für den Hund total optimal laufen lassen. Das machst du natürlich nicht mit wildfremden Menschen, die vielleicht irgendwie 4 Städte weiter wohnen. Aber wenn das jemand im Umfeld ist, vielleicht sogar in der Nachbarschaft, dann vielleicht auch mal beim Tierarzt nachhören, wo man immer hingeht. Vielleicht ist der sogar schon informiert über die Situation. Und dann stirbt jemand bei ihm in der, also das klingt jetzt auch krass, aber dann weiß er ja auch vielleicht aus seinem beruflichen Alltag heraus, wer gerade auf der Suche nach einem neuen Hundepartner ist und kann vielleicht unterstützen bei der Suche. Also ich glaube, sowas finde ich persönlich schöner. Das Letzte, was ich machen würde, wäre eBay oder Kleinanzeigen oder wie das alles. Oder es gibt hier so annoncen.de oder wie das, ne? Das würde ich komplett lassen, weil da treibt sich wirklich, da tummelt sich das Allerschlimmste. Und wenn du da mit einem Rassehund aufläufst, dann kommt sich das irgendeiner holen, der verschifft den Hund als erstes mal nach Osteuropa und dann wird er da in einer Puppy Mall verarbeitet als Produktionsrasse, Hunderasse-Produktionsmaschine. Also meinen Rassehund würde ich nicht verschachern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der nachher wirklich in falsche Hände gerät, ist gar nicht so gering.
Dann haben wir doch dieses Thema mal komplett abgeräumt mit allen Facetten. ja, danke für heute und lass uns doch einfach mal in der nächsten Folge über Charaktere sprechen und über das, was wir von unseren Hunden erwarten und ob es nicht teilweise einfach auch mal völlig in Ordnung ist, nicht den optimalen Hund mit all den Trainingsprogrammen, die man so jede Woche mit ihm abreißen kann, sondern dass man ihn vielleicht einfach auch so nimmt, wie er ist in gewissen Punkten. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bin sehr gespannt.
Ich mich auch. Mike, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch allen auch.
Danke da draußen. Schönen Tag und dir auch. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.